Uns geht es um die Schaffung von Veränderungskompetenz.
Weil das fehlt Schulen oft komplett selbstbestimmt zu sagen, yes, wir wollen das und das und wir wollen da und dahin und diesen Weg gehen wir. Nee, die sind dann abhängig davon, was halt dann zufällig kostenlos ist.
Das ist die Partizipation von Jugendlichen und das Lernen bundesweit zu verändern.
Also Schulen auch mehr in einen Teamgeist auch dann reinzubringen.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Ich heiße unsere Zuhörerschaft herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcasts. Unsere Gästinnen heute sind Judith und Björn. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Ja, moin, schön hier zu sein.
Ich freue mich auch.
Ja, ihr habt uns ein Herzensprojekt mitgebracht namens Bewirken. Und an erster Stelle würde ich mich freuen, wenn ihr uns einmal kurz abholt. Worum geht's da? Was treibt ihr da in dem Projekt? Schießt mal los.
Ja, also ist sehr spannend, auch die Einladung. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. So ein bisschen hat das ja auch mit der Leuphana zu tun, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier. Nicht nur, dass ich persönlich hier studiert habe, Bachelor und Master, sondern das ganze Projekt ist letztendlich auch eine Ausgründung aus der Universität. Also das heißt, wir sind auch Exist gefördert gewesen 2017. Wir feiern dieses Jahr unser 5-jähriges. Und wer sind wir? Bewirken ist eine gemeinnützige Organisation. Wir sind bundesweit unterwegs und haben die Mission, gemeinsam Schule zu verändern. Das ist ein sehr großes Paket, was da vor uns liegt, und Corona hat das nochmal so richtig uns alle ins Gedächtnis gerufen, was da so alles zu tun ist, und hat auch gezeigt, was zu tun ist. Und deswegen sind wir auch in den letzten 2-3 Jahren richtig am Rödeln und sind mittlerweile ein Team von fast 20 Leuten und sitzen hier auch immer noch in Lüneburg, zumindest mit einem Büro, und auch hier am Campus, lustigerweise muss man sagen, dürfen wir immer noch sitzen. Und haben aber ein Team, das mittlerweile bundesweit auch unterwegs ist, Berlin, München, Bonn und sowas, und genau, verändern gemeinsam Schule.
Was genau ist eure Rolle jetzt im Projekt? Also Judith, was treibst du da direkt vor Ort? Also
wir sind beide GeschäftsführerInnen von Bewirken, und ich bin sehr stark in unserem Fortbildungsbereich aktiv. Also man kann ganz grob sagen, dass wir uns einerseits im Bereich Lehrkräftefortbildung umtreiben, allerdings auf einer eher Meta-Ebene, also so sehr pädagogische Themen, also wie funktioniert Lernen in der digitalen Welt, wie verändert sich die Rolle der Lehrkraft, und andererseits aber auch konkret in das Thema Schulentwicklung reinarbeiten, also wirklich auch Schulen dabei zu begleiten, zu unterstützen, sich auf den Weg der Veränderung zu machen, der eigentlich gerade allen Schulen bevorsteht oder in dem sich alle Schulen befinden, und da Angebote in Form von Materialien, aber auch in Form von individueller Begleitung auf diesem Weg zu geben. Und genau, ich verantworte bei uns auf jeden Fall diesen Lehrkräftefortbildungsbereich, strategisch, operativ etc. Auch da ist unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Und gleichzeitig haben wir aber auch eben einfach viele, viele, viele Themen, an denen wir unterwegs sind. Also wir haben letztes Jahr ist es jetzt schon, haben wir ein Buch rausgebracht, Methodenbuch für digitalen Unterricht. Also wir haben immer sehr viele Themen, Projekte, die alle auf diese Mission Schule verändern einzahlen und wo, ich glaube ich an sehr, sehr vielen Baustellen überall mitwirke, auch neben diesem ganz konkreten Fortbildungsbereich.
Ja, ein bisschen ärgerlich ist das ja, dass wir haben mit dem Eigenverlag das Buch rausgebracht. Also wahrscheinlich wären wir so locker so ein Spiegel-Bestseller geworden, weil wir mittlerweile auch 7000 Stück verkauft haben. Und auch sehr schnell sehr viele verkauft haben, aber im Eigenverlag natürlich können wir das nur tracken, aber das hat sehr eingeschlagen, und das macht Spaß quasi, dass auch Lehrkräfte uns zurückmelden, dass wir damit ihnen auch helfen konnten, ne? Also gerade in der Anfangszeit der Pandemie hat man schon gemerkt, dass einfach viele sehr hilflos waren mit wie digitaler Unterricht, also wir sprechen da viel von damals Fernunterricht und so natürlich, aber dann auch später mit der ganzen Hardware und Software, die auf einmal überall in Schule da war, wie man da Unterricht gestalten kann, wie man gutes Lernen gestalten kann. Und lustigerweise, dieses Methodenbuch für den digitalen Unterricht ist mindestens von 50% der Käuferinnen sind quasi Dozentinnen von Universitäten, von VHS-Instituten, also in der Erwachsenenbildung. Und wir haben auch tatsächlich mit vielen Universitätsdozenten und ProfessorInnen Kontakt gehabt, eben wegen diesen Themen auch, weil hier genauso die gleiche Frage ist, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich digitalen Unterricht gut? Wie können wir da interaktiv lernen gemeinsam?
Also das merkt man da auch total. Also wir haben unseren Fokus auf Schule, das reicht schon, das Feld ist groß genug, aber wir arbeiten auch wirklich viel im Bereich der Erwachsenenbildung, weil einfach, ja, Organisationen der Erwachsenenbildung, Akteure auf uns zukommen und sagen, okay, das sind genau auch unsere Themen, die ihr da eigentlich beackert. Also ich würde sagen, das, was gerade im schulischen und im außerschulischen Bereich in der Bildung passiert, also dieses ganze Thema mehr in so ein selbstgesteuertes Lernen, in eine Kompetenzorientierung, in das Thema Future Skills reinzukommen, das ist total übergreifend. Also überall, wo Bildung ist, ist das Thema. Und die Zielgruppen unterscheiden sich ein bisschen, die Organisationen und Kontexte, in denen das stattfindet, ein bisschen, also die Formalia da. Aber am Ende sind da gerade alle mit dem Gleichen beschäftigt. Das fällt schon sehr, sehr stark auf.
Und du hast jetzt gerade von quasi der Veränderung gesprochen, die eh ansteht, wo ihr Schulen so ein bisschen unter die Arme greift. Ist das alles so ein bisschen unter dem Deckel der Digitalisierung zu fassen oder habt ihr da Unterkategorien?
Ich glaube, die Digitalisierung ist gerade ein guter Katalysator für Veränderungen, die ohnehin aber wichtig ist. Also eigentlich, ich würde sagen, dem übergreifend steht eigentlich das Thema, wir leben in einer sich rasant verändernden Welt, in einer Welt, in der wir überhaupt nicht wissen, was wir heute lernen müssen, um morgen gut bestehen und auch aktiv gestalten und partizipieren zu können. Und da ist Digitalisierung einfach ein Riesenfaktor dabei, der das mit vorantreibt, verschnellert, der einen großen Part davon ausmacht, dass sich die Art und Weise, wie wir Wissen erwerben, wie wir lernen können, wie wir dadurch auch neue Möglichkeiten haben, das mitprägt. Und das ist auch für Schulen ein extrem großes Thema gerade, weil es so ein Ausgangspunkt ist. Digitalpakt Schule, Stichwort, ist ja irgendwie so zwar sehr stark auf so einer technisch Hardware-Ebene, aber am Ende hängen da pädagogische Fragen dran. Was mache ich denn damit, wenn ich jetzt lauter Geräte da im Schulzimmer stehen habe?
Also wir sind an so einem Umbruchspunkt, wo, und das haben Unternehmen genauso das Thema, also nicht, dass die jetzt viel schneller wären als Schulen manchmal, dass wir in den letzten 2 Dekaden vor allen Dingen Technik, also Hardware und Software dazu verwendet haben, Prozesse oder Dinge, die vorher analog waren, zu digitalisieren. Also man hat anstatt ein Arbeitsblatt, hat man halt ein Arbeitsblatt auf dem iPad, anstatt ein Buch hat man halt das Buch digital im iPad sozusagen. Und so gehen ja auch Unternehmen ran, wenn sie ihre Prozesse digitalisieren. Aber im nächsten Schritt kommt ja diese wahnsinnige Chance und Welt, eigentlich auch mit den digitalen Möglichkeiten, Prozesse und Lernen ganz anders zu denken. Also auf einmal geht es nicht um die Digitalisierung des Buches, sondern das iPad ist quasi dann das Tor in eine komplette Welt von Wissen und von Lernmöglichkeiten. Und das jetzt quasi so ein bisschen im zweiten Schritt, ich würde sagen die zweite Phase, dann diese Chancen alle aufmacht. Und leider sind halt gerade in Schulen, im Schulbereich die meisten erst noch in dieser ersten Phase. Also jetzt liegen die iPads da oder jetzt werden die Arbeitsblätter digitalisiert. Das heißt, wir werden die nächste Dekade damit verbringen, dieses Multiversum von Lernen aufzumachen, würde ich sagen.
Jetzt möchte ich aber gerade noch mal kurz ein bisschen zurückrudern zu dem Punkt, an dem ihr quasi als Initiative, wo ja auch viel gelernt wird, überhaupt erstmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ausgegründet wird und zu einer ausführenden Kraft irgendwie in dem Bereich zu werden. Weil da interessiert mich so ein bisschen der Schritt, den es dann im Kopf, aber auch in der Praxis gebraucht hat. Du hast gerade schon die Exist-Förderung angesprochen, Björn, die es gebraucht hat, um dann diesen Schritt zu gehen. Weil es gibt ja viele Initiativen an der Leuphana oder wahrscheinlich auch an anderen Universitäten. Was hat da den Unterschied gemacht quasi? Mhm.
Also man kann schon ein bisschen sagen, dass also ich habe mich damals sehr bewusst entschieden, an der Leuphana-Universität zu studieren. Es gab viele andere spannende Studiengänge, aber die Universität und auch das Klima hier in Lüneburg, das muss man mit dazu sagen, ist nicht nur die Leuphana, die laden förmlich ein, systemisch zu denken, sehr ganzheitlich, durchaus auch immer in großen Hebeln der Veränderung. Also es ist zumindest auch so, ist auch bis heute ja noch, dass das Leuphana-Semester und auch bestimmte andere Komplementärstudienelemente gestaltet und auch viele andere Initiativen, die hier so passieren rund um Studium und Forschung, sind ja sehr ganzheitlich, ne, sehr utopisch denkend, sehr systemisch denkend. Und das macht was mit einem, das macht auch was mit den Initiativen und Projekten, die hier entstehen. Und so ist letztendlich aus einer Arbeit, die hier viel im Stadtkontext, also wir sind quasi aus dieser Kooperation zwischen offenen Jugendarbeit und Projekten, also Zukunftsstadt Lüneburg ist so ein Stichwort zum Beispiel damals gewesen, wo eben Projekte mit Studierenden im Rahmen dieser Zukunftsstadt gelaufen sind und im Stadtjugendring, da war ich früher auch einer der Vorsitzenden und also aktiv dort. Hier haben wir Projekte gemacht mit Jugendlichen in und außerhalb von Schule. Und da sind Ideen entstanden, die im Prinzip am Ende dazu geführt haben, dass wir Bewirken als auch Organisation, gemeinnützige Organisation ausgegründet haben. Aber von Anfang an mit dem Ziel, eben nicht irgendwie eine regionale Initiative zu sein, sondern dass die Partizipation von Jugendlichen und das Lernen bundesweit zu verändern. Also wir haben, es ist zwar eine gemeinnützige Organisation, aber wir haben uns bewusst als GmbH gegründet und sind auch sehr unternehmerisch tätig im Sinne von, dass wir eben nicht versuchen, große Stiftungsprojekte anzuwerben und dann irgendwie das Projekt 2 Jahre durchzuführen, sondern wir gucken von Anfang an, dass wir nachhaltige Produkte und Angebote haben, die wirklich bestehen können, ohne dass ein Dritter jetzt Geld auf den Tisch legt und sagt, macht mal. Und da hat uns auch die Exist-Förderung und auch hier der Entrepreneurship Hub und so und die Beraterin und so sehr geholfen, auf diesem Weg da hinzukommen, dass wir zwar immer noch kleine Brötchen backen müssen, weil im Bereich Schule gibt es nicht viel Geld, es ist kein großer Markt da für Fortbildung, haben die Schulen fast kein Budget. Das heißt, wir müssen immer noch sehr, wie sagt man so schön, so ein bisschen hustlen, wir müssen immer noch so bootstrappen und müssen mit den Ressourcen haushalten. Es ist viel Ehrenamt noch mit dabei. Aber wir können auch mittlerweile eben ein kleines Team konnten wir aufbauen und so Schritt für Schritt wächst das.
Und aber liegt es nur an den Ressourcen, die dann tatsächlich zur Verfügung stehen? Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, dass bei dem Thema Schule sich jeder Mensch irgendwie so ein bisschen berechtigt dazu fühlt, mitzureden, weil wir waren oder die meisten von uns waren nun mal alle irgendwie im Schulsystem mal unterwegs in ihrem Leben. Also liegt es dann nur an den Ressourcen oder vielleicht auch an Einstellungen oder Ideen, die dazu bei Menschen, mit denen ihr in Kontakt treten müsst, im Raum stehen? So, also hilft euch das? Greift euch das eher unter die Arme oder macht euch das Leben schwer, dass quasi alle gefühlt was zu sagen haben zu dem Thema?
Gute Frage. Also ich muss da gerade erstmal drüber nachdenken. Björn, du hast mir gerade das Wort gegeben. Du darfst gerne mal anfangen, wenn du da gerade schon Gedanken zu hast.
Also ich würde sagen, das ist in dieser Situation gerade sehr förderlich, in der wir stecken. Also nach oder während Corona, muss man immer noch sagen, in den Schulen quasi von ganz vielen Richtungen unter Druck geraten sind. Teilweise natürlich auch zu Unrecht und so, aber viel auch zu Recht, wo auf einmal so ein Schlaglicht draufgelegen worden, wo auch so Worte fallen, was ist Schule eigentlich? Und auf einmal war klar, dass auch immer noch so Worte im Raum stehen wie Verwahrungsanstalt. Ne? Das ist ja wirklich ausgesprochen worden von PolitikerInnen oder sowas, das im Sinne von, wir müssen ja irgendwie, die Leute müssen zum Job gehen, die Kinder müssen irgendwo beaufsicht werden und verwahrt werden. Das Wort ist wirklich gefallen, auch, und da muss man mal ein bisschen googeln, gibt es wirklich Interviews von. Und das ist auch so ein bisschen demaskieren im Sinne von, was ist für uns in Gesellschaft Schule eigentlich, ne? Und sicherlich ist das ein wichtiger Zweck. Also wir können nicht von heute auf morgen irgendwie anders arbeiten und wahrscheinlich braucht es das auch in irgendeiner Form. Aber wenn das quasi das ist, was Schule am Ende ausmacht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und ich glaube, es war gut und es ist immer noch gut, dass jedes Elternteil, Politikerinnen und Politiker, Gesellschaft, alle eine Meinung dazu haben und auch immer mehr auch laut sagen, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, weil das schafft Druck aufs System, dass das System braucht. Also ich rede jetzt hier von auch Verwaltung, den Kultusministerien, den nachgelagerten Behörden, von EntscheidungsträgerInnen, aber auch von Schulleitungen bis hin zur einzelnen Lehrkraft, die merkt, so ja, Druck hatte ich schon immer und es wussten schon immer alle Eltern besser, wie ich mein Kind unterrichte. Aber jetzt meinen die es tatsächlich auch ernst und viele Eltern haben ja auch einmal erlebt, was es heißt, das Kind zu Hause zu haben. Und das verstehen die mittlerweile, dass es nicht so einfach ist. Aber trotzdem gehen sie nicht okay damit, wenn ich meinen Unterricht nach wie vor so mache wie vor 20 Jahren, sondern sie erwarten jetzt was von mir.
Und was auch ganz spannend ist, also es gibt tatsächlich auch wirklich gestärkt durch Corona eine Menge Initiativen. Also ich nehme das mal als Überbegriff, das sind teilweise Vereine, Unternehmen, wirklich auch Initiativen ohne so eine Form, also ganz kunterbunt, da ist extrem viel gewachsen und wächst gerade auch immer weiter, weil eben dieses Thema auch nochmal gerade so in den Fokus gerät und so ein Corona auch so ein Katalysator dafür war. Und was aber tatsächlich auffällt, ist, dass in diesen Kontexten auch zunehmend unternehmerische Perspektiven auftauchen. Also man hat echt oft irgendwelche Barcamps oder sonstige Veranstaltungen, wo Leute sind, ich hier aus meiner Rolle Geschäftsführer, Führungskraft in Konzern, in Unternehmen XY, ich merke, dass die Menschen, die wir suchen in Zukunft, die brauchen andere Kompetenzen als das, was eigentlich gerade in Schule passiert. Also man merkt auch, dass aus dieser Richtung gerade, glaube ich, ein sehr wertvoller und spannender Druck entsteht und auch dadurch ein Interesse oder zumindest ein spannendes Verzahnungselement, also auch zu gucken, es ist jetzt nicht ein Riesending, aber es gibt auch Initiativen, die gucken, wie können wir Führungskräfte aus Schule und Wirtschaft zusammenbringen, um voneinander zu lernen, weil das am Ende doch auch sehr unterschiedliche Welten sind, die aber viele Parallelen haben. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wertvolle und spannende Perspektive, die da mit reinbringt und bestenfalls auch einen Veränderungsdruck mit auslösen kann, den es einfach auch von außen braucht, damit sich auch Dinge manchmal tun können und passieren.
Das finde ich spannend, weil wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwie Schulsystem und Unternehmertum so gar nicht zusammen denken würden. Sowohl irgendwie aus der empfangenden Perspektive, so ich bin Schülerin, Schüler oder Elternteil von Schülerinnen und Schülern, so da würde man nicht denken, dass das jetzt vielleicht ausschlaggebende Elemente sind, aber auch in der ausübenden Perspektive, also ihr müsst ja auch irgendwie eine Art von Wirtschaftlichkeit innehaben, um arbeitsfähig zu sein. So, das geht ja auch miteinander einher. Und habt ihr da schon Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen auf Unverständnis gestoßen ist, so wenn so ein gemeinnütziges oder sozial engagiertes Unternehmen eben ja irgendwo auch eine Wirtschaftlichkeit an den Tag legen muss? So, also verstehen die Leute dann nicht, was es dann im Endeffekt bringt, wenn man da jetzt quasi ein bisschen Ressourcen reinsteckt?
Also vielleicht ganz simpel geantwortet, ich glaube, mit der Glaubwürdigkeit haben wir kein Problem, weil da reicht eben dieses Stichwort Gemeinnützigkeit. Wir sind mittlerweile sogar ein anerkannter Träger der freien Jugendarbeit und sowas. Also wir haben alle Reputationselemente, die es irgendwie braucht, um zu signalisieren, wir kommen im Guten und wir kommen nicht im Bösen. So, keiner kann sich in die Taschen vollstecken. Das hilft schon und das reicht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Was schon auf Unverständnis stößt und was ein Riesenproblem ist, einfach grundsätzlich, dass Schule gewöhnt ist, dass ihnen quasi alles kostenlos vor die Füße gelegt wird. Also das hat auch einen Grund, das liegt auch daran, dass einfach Schule, also das heißt die einzelne Schule, die Schulleitung und auch jede einzelne Lehrkraft hat kein Budget, um zum Beispiel Fortbildung zu bezahlen oder sowas. Oder so ein kleines Budget, das ist wirklich lächerlich. Wir reden über 1.000, 2.000 Euro für 100 Lehrkräfte für ein ganzes Jahr zum Beispiel. Ne? Da würde jeder lachen aus der freien Wirtschaft sagen, das ist vielleicht ein Fortbildungsbudget für eine Person für ein Jahr. Mit dem haben die das zu tun und deswegen gibt es ganz viele Stiftungen, aber auch öffentliche Förderprogramme, die quasi dann das versuchen wieder zu heilen und sagen, okay, also quasi die Schule, mit denen wir arbeiten und die was brauchen, die haben kein Budget, deswegen braucht es Förderprogramme, deswegen braucht es Stiftungsprogramme und dann entstehen da tolle Fortbildungen, Bücher, Weiterbildung, was auch immer und die kriegt Schule alles kostenlos. Das heißt, deswegen haben es Initiativen oder Ansätze schwierig, die eben nicht irgendwie von einem großen Geldtopf leben oder sowas oder sehr nutzergetrieben sind und sich auch schnell verändern, weil sie auf einen nicht existierenden Markt stoßen. Sie stoßen dann auf eine Schule, auf eine Schulleitung, die sagt, ich finde das gut, was du machst, ich finde das gut, was du anbietest, ich will das haben, ich will das machen, aber ich habe kein Geld dafür. Ja. Genau, kostenlos nehme ich das, aber bezahlen kann ich nicht und will ich auch nicht. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung und deswegen gibt es im Schulbereich auch tatsächlich so eine komische Zwei-Welten-Geschichte. Es gibt eben ganz viele Initiativen, viel ehrenamtsgetriebenes Engagement. Dann gibt es diese große Stiftungswelt, wo schon noch viel Kapital drin ist, aber der sehr gesteuert ist nach diesen Stiftungslogiken.
Und so Projektlogiken, die dann auch oft einfach nicht nach so richtig zwei, drei nachhaltig Jahren sind. Und
ist
dann
das vorbei.
Futsch und fertig ja. Und Initiative stirbt, weil ja. Förderung hört auf.
Genau. Und wir versuchen jetzt quasi so einen Mittelweg und sagen, wir versuchen, natürlich brauchen wir auch mal hier und da eine Förderung oder so und arbeiten auch mit Stiftungen zusammen, aber eigentlich versuchen wir möglichst auf eigenen Beinen zu stehen und wir versuchen so ein bisschen, das klingt jetzt böse, aber wir versuchen so ein bisschen auch Schule und die Akteure zu erziehen, zu sagen, Dinge, die gut sind, die haben auch einen Wert und die kosten auch was. Und ob du das bezahlst oder jemand anderes, ist vielleicht egal, aber irgendwo entstehen hier Kosten. Und das verstehen viele Lehrkräfte nicht. Ne? Und ich glaube, wir merken auch, dass viele andere Organisationen, selbst die groß mit Stiftungsfinanzierung unterwegs sind, auch merken, dass hier irgendwie, wir müssen ein bisschen die Haltung verändern. Wir müssen eigentlich die Bundesländer auch dahin bringen zu sagen, hier muss ein Budget für bestimmte Sachen da sein und nicht quasi das alles, das philanthropische Kapital lösen lassen, ne? Also, dass jemand anderes einspringt.
Dass dann auch zentral gesteuert wird, also dass Schulen auch die Möglichkeit haben, weil das fehlt Schulen oft komplett durch die fehlenden finanziellen Ressourcen, selbstbestimmt zu sagen, yes, wir wollen das und das und wir wollen da und dahin und diesen Weg gehen wir. Nee, die sind dann abhängig davon, was ihnen eben von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird oder was halt dann zufällig kostenlos ist. Und das ist natürlich auch irgendwie eine total fehlende Selbstbestimmung, die eigentlich Schulen brauchen und auch von Schulen gleichzeitig gefordert wird im Sinne der eigenverantwortlichen Schule, aber halt ohne Ressourcen nicht umsetzbar ist.
Macht es da dann Sinn, so dieses Verständnis dafür, so wie notwendig das ist oder auch so, um das ein bisschen im Kontext verstehen zu können, so ein bisschen früher anzugehen, also nicht erst im Schulsystem fertig, wenn da fertige Lehrkräfte ihrer Arbeit nachgehen, sondern auch halt eben schon in der Erziehung, in Anführungszeichen, von Lehrkräften. Also ihr habt ja auch schon mal so eine Bildungsreihe mit dem Dachverband für studentische Initiativen hier an der Leuphana gemacht, wo ihr die Lehramtsstudierenden irgendwie ein Konzept oder so der nächste Schritt in Sachen Bildungsarbeit Arbeit näher bringt und ihr nickt fleißig.
Ja. Ja, also wir machen da Sachen, wir haben auch viele Sachen experimentiert, da gibt es auch tolle Initiativen, da sind ja auch viele Universitäten am Experimentieren, dafür gibt es ja auch Bundesmittel sogar, also auch die Leuphana hat auch erst kürzlich wieder eine größere Tranche da, um große Digitalprojekte im Bereich Schule zu machen, so auch wie Lehrkräftebildung aussehen kann, wie Schule aussehen kann. Da passiert viel. Tatsächlich ist es aber schon so, dass man sagen muss, außer, da gibt es Baden-Württemberg als Beispiel, so gibt es wenige Bundesländer, wo es trotz dieser Art von Initiativen ist es wenig geschafft worden, dass die Lehrkräftebildung grundsätzlich sich verändern kann. Und dann gibt es auch noch ein Versatzstück, das wirklich ein Riesenproblem ist, ist diese Referendariat, diese Vorbereitungsdienst, diese 2 Jahre Zeit, die tatsächlich zu einer Sozialisierung häufig von jungen Lehrkräften führt, die auch viel, was vielleicht noch einigermaßen im Studium richtig gemacht worden ist, kaputt macht, ne? Weil sie in ein System sozialisiert werden, das wenig Kooperation kennt, wenig Teamgeist, kaum eine Fehlerkultur, wenig Organisationsrollen, wenig Veränderungskompetenz, Prozesskompetenz, und dann werden die als Einzelkämpfer eingenordet, so mit einem viel defizitorientierten Ansatz. Da geht viel verloren.
Und wir haben uns aber gleichzeitig schon auch, also wie gesagt, wir haben experimentiert und haben mal da reingedacht, mehr in das Thema Lehrerbildung, also quasi vor der Schule auch reinzugehen, was ein ultra spannendes Feld und wichtiges Feld ist. Wir haben uns aber aktuell tatsächlich auch bewusst dagegen entschieden, noch dieses Fass auch noch aufzumachen, sondern bewegen uns momentan stärker wirklich auf diesem Fokus, okay, es geht, wir arbeiten mit Schulen, die eben schon am Rollen sind sozusagen, und mit den Akteuren, die im System sind, also mit Lehrkräften, die schon da sind, mit Schulleitung etc., wer da alles zugehört, weil es, das ist schon ein riesiges Feld, und genau dieses Feld der Lehrerbildung, vielleicht wenn wir in ein paar Jahren noch ein bisschen größer sind, können wir da auch noch mal mehr Füße reinstecken, weil Potenzial ist da auf jeden Fall auch.
Aber mitdenken ist wichtig,
mitdenken,
und es gibt tolle Initiativen und Projekte, und mit denen auch sich zu verzahnen, das machen wir, aber genau,
ja.
Muss ich.
Du hast gerade von einem Defizitansatz gesprochen, magst du das mal einmal kurz erklären, was das ist?
Ist ja mal so, ob ich Menschen ressourcenorientiert begleite und Lernräume gestalte, die ressourcenorientiert sind, und Leute helfe, Selbstwirksamkeit zu erleben und die Leidenschaften zu entdecken und auch zu entwickeln, also Stärken zu entwickeln, anstatt Schwächen auszugleichen. Und leider ist Schule, also ich zum Beispiel, ich bin auch in einem bayerischen Gymnasium sozialisiert worden, und das war jetzt nicht ein super toxisches oder sehr deprimierendes Erlebnis, Jugenderlebnis, aber schon eben so, wie man sich's vorstellt, eine klassische Schule im Sinne von, du machst deine Fehler, die werden dir die ganze Zeit vor Augen geführt, es wird nicht unbedingt groß deine Stärken gefeiert, es wird nicht auf dich eingegangen, du hast wenig Raum, es sei denn, du nimmst dir selber, dich zu entfalten. Und so werden eben auch, also so ist das in vielen Schulen noch, und so werden eben auch junge Lehrkräfte häufig ausgebildet, leider ja auch in Universitäten teilweise noch, vielleicht mit wenigen Ausnahmen.
Ja, und auch in der Schule dann ausgebremst, ne? Also
genau.
Wie oft hört man diese Storys von Lehrkräften, die eigentlich voller Motivation und auch Veränderungsgeist in Schule reingehen und nach 5 Jahren einfach entweder wegen Burnout oder aus Schutz, um nicht ins Burnout reinzurennen, irgendwann sagen so, ich gebe auf, weil das ist hier alles so schwierig, hier mal was anders zu machen, da würde ich mich kaputt dran machen, und das sind so die Gefahren und auch diese Sozialisationsthemen von Lehrkräften, die da einfach eine große Rolle spielen, und wo aber eben eine gute Organisationskultur und eben auch dieses Thema Schulentwicklung, also Schulen auch mehr in einen Teamgeist auch dann reinzubringen. Also es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht, so wir verstehen uns überhaupt erstmal als Kollegium und als Team, das wirklich gemeinsam auch anpackt und Projekte startet. Es gibt Schulen, die sind da schon super gut dabei, aber es gibt viele Schulen, wo das eben durch dieses Einzelkämpfertum schon auch sehr in den Hintergrund rückt, und das ist so auch so ein Schulentwicklungsthema, wo einfach ganz viel Potenzial drin steckt, auch dieses wir gemeinsam als Team kommen hier auch voran, da mehr reinzugehen.
Da ist ja die Pandemie auch sicherlich irgendeine Art von Momentum, was damit reinspielt, dass dann gemerkt wird, so wie es jetzt gerade in der Notsituation quasi immer gemacht wurde, fällt uns das auf die Füße.
Genau, auf jeden Fall. Also im Prinzip vielleicht auch nochmal, um den Bogen zu Leuphana und so zurückzuspannen, zur Gründungsgeschichte. Ich glaube, was ich ganz interessant finde, ist, ja, was zum Beispiel hier passiert, sind ja 2 Dinge. Das eine ist Zukunft denken und eben verstehen, warum es Herausforderungen gibt, die wir anpacken müssen als Gesellschaft. Aber dann das Zweite ist ja vor allen Dingen auch Veränderungskompetenz aufbauen. Also das heißt, wie gehe ich denn in Veränderung? Was bedeutet das? Welche Methoden, Tools, welches Mindset brauche ich dafür? Und was wir jetzt in vielen Bereichen, das ist ja nicht Bildung, das ist nur einer, Corona hat ja bei vielen Sachen einfach einfach nochmal Fragen aufgeworfen, die sich man vorher einfach ignoriert hat oder die nicht wichtig waren, weil sie nicht immanent irgendwie für den Betrieb relevant waren. Die stellt man sich jetzt, das heißt, dieses erste Thema im Sinne von zu verstehen, dass es vielleicht eben Herausforderungen gibt, die uns zeitnah wirklich einholen oder die irgendwie eine Veränderung benötigen, da sind mittlerweile viele dabei und das hat, glaube ich, haben auch viele wirklich verstanden, was es jetzt braucht und das ist auch unsere Haupttätigkeit eigentlich, weil wir machen zum Beispiel mit unserem Programm ja keine iPad-Schulung oder so ein Kram. Was wir eigentlich machen, ist das, was die Leuphana vielleicht dafür studieren will, ist zu sagen, Veränderungskompetenz aufbauen. Das heißt, mit unseren Fortbildungen, mit unseren Schulentwicklungsprogrammen helfen wir den Einzelkollegen oder den Schulen konkret zu verstehen und auch zu lernen, wie gehe ich denn in gute Prozesse, wie schaffe ich denn es irgendwie im Kollegium, einen Austausch darüber zu forcieren, was hier irgendwie eine neue Art von Lernen bedeutet oder Haltung. Das heißt, wir arbeiten mit denen eben zu Veränderungskompetenzen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ich glaube, das ist das, was es jetzt auch braucht. Die brauchen natürlich auch zu wissen, wie man iPad bedient und so, ohne Frage. Aber dafür gibt es andere Organisationen. Uns geht es um die Schaffung von Veränderungskompetenz.
Sprich, eine Kompetenz, die dafür sorgt, dass man einmal lernt, wie man sich mit der Zeit anpasst und dann immer anpassungsfähig ist und nicht einmal eine spezifische Kenntnis, die man nur erlernt. Okay. Ja.
Und das ist letztendlich genau das Gleiche, was Schule braucht, um SchülerInnen dahin zu bringen. Und genau da müssen wir Lehrkräfte, also alle Menschen, es betrifft nicht nur Lehrkräfte, es wäre jetzt unfair, das zu sagen, alle anderen Menschen und eben auch Lehrkräfte auch an diese Kompetenzen da hineinzuführen.
Ja, das ist jetzt nicht gerade eine kleine Aufgabe, die ihr euch da, die ihr euch da angenommen habt. Ist es denn immer noch so, dass der Fokus auf der Region so und auch Lüneburg besteht, weil ihr habt ja gerade schon erzählt, ihr seid jetzt mittlerweile auch irgendwie in ganz Deutschland tätig, das ist ja eine sehr, sehr umfangreiche Angelegenheit. Wie sieht es da aus mit eurer Aufstellung aktuell?
Wir sind von Anfang an mit dem Fokus bundesweit reingegangen, also tatsächlich, das war das Ziel, aber wir haben natürlich bis heute auch sehr viele Netzwerke und sehr viele Projekte rund um die Region Lüneburg, das muss man schon sagen. Wir sind auch mit der Universität zusammen in einem spannenden Umsetzungsprojekt im Data Club Lüneburg. Wir haben mit einer anderen Organisation, der Hacker School, die aus Hamburg kommt, und so hier mit der Universität, kannst du auch gleich noch zwei Sätze vielleicht zu sagen, zum Thema Digitalkompetenz und Programmierfähigkeiten mit SchülerInnen und mit Studierenden zusammenarbeiten. Also solche Sachen passieren hier sehr viel schon noch durch die Kontakte und wir arbeiten schon auch mit dem Land Niedersachsen intensiver zusammen als mit anderen Bundesländern, also mit dem Kultusministerium und mit den nachgelagerten Behörden, für die machen wir auch größere Projekte. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber da passiert die nächsten zwei Jahre sehr viel, auch mit unserer Begleitung. Aber im Prinzip sind wir bundesweit unterwegs, ne? Und sind auch in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, Bayern unterwegs. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es krankt ja durch den Föderalismus, durch diese länderspezifischen Bildungssysteme auch viel an Austausch untereinander und an dem Lernen. Jeder backt so seine Brötchen, der eine hat die schon längst mal gebacken gehabt und weiß, dass es nicht gut ist und der andere meint sie aber noch zweimal selber backen zu müssen und es auszuprobieren. Da wird auch viel Steuergeld verbrannt, muss man ehrlich sagen, da werden viele Menschen verbrannt mit solchen Projekten und Experimenten, die dann wieder eingestampft werden, muss man schon sagen.
Das ist tatsächlich schon auch echt spannend, immer so die verschiedenen Anknüpfungspunkte in den verschiedenen Ländern zu haben und auch mal zu spiegeln, hier übrigens in dem Bundesland passiert gerade das und das, also so, auch so einen Überblick zu haben. Auch eine spannende Kooperation, die hier auch in Richtung Uni geht, die in Niedersachsen sind ja die Lehrerfortbildungsinstitute, die Kompetenzzentren heißen, die hier in Niedersachsen sind, überwiegend an die Unis angelagert. Und da haben wir zum Beispiel auch hier mit dem Kompetenzzentrum Lüneburg, die sitzen auch hier am Campus, auch eine besonders enge Kooperation, wo Fortbildungen gemeinsam stattfinden, wo wir auch Programme entwickeln zum Thema Schulentwicklung, die sich dann auch spezifisch an Schulen hier in der Region sind. Letztes Jahr hatten wir dann ein Programm gestartet mit einigen Webinaren und größeren Veranstaltungen, woraus dann auch auf jeden Fall Kontakte hier entstanden sind. Ja.
Und was wäre jetzt sowas, also wäre es jetzt eher ein Anliegen, dass ihr quasi von hier aus das so deutschlandweit verwaltet oder gibt es dann Niederlassungen in allen Ländern? Was ist der Plan für die Zukunft?
Das ist ja noch alte Welt, die du beschreibst. Ne? Wir sind neue Welt und also wir haben eine Kooperationspartner, Simple Club, vielleicht kennt man die so im Sinne von ne, Lernvideos und sowas. Mit denen sind wir auch in einer Initiativgeschichte gerade unterwegs und die sagen, wir sind 100% remote. Ich würde sagen, wir sind vielleicht 80% oder 90% remote, aber das heißt so im Sinne von, es gibt irgendwie diesen Hauptsitz oder es gibt Niederlassungen, so brauchen wir gar nicht mehr zu denken, weil sowieso die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten, sind sehr viel auch remote und mobiles Arbeiten, wir denken sehr vernetzt und sowas, wir haben Mitarbeiter, die dann in Berlin, in Hamburg, München auch in die Coworking Spaces gehen und sowas, ihren eigenen Arbeitsrhythmus finden und sich einrichten und es braucht manchmal irgendwie einen Heimathafen, es braucht auch Austauschpunkte und Lüneburg bietet sich eben hier an, weil ein paar Leute hier einfach sitzen und wir haben hier Räumlichkeiten dankenswerterweise. Das heißt, ab und zu kommen wir zusammen, aber wir werden nicht in Niederlassungen denken oder in irgendwie großen Bürokomplexen, falls wir mal größer werden sollten, sondern wir werden remote wachsen.
Und glücklicherweise sind ja auch die Schulen und die staatlichen Stellen doch jetzt gewöhnt an Videokonferenzen, sodass es tatsächlich auch wirklich mittlerweile auch mit Kunden, was vor Corona bei allen nicht war, einfach viel auch mittlerweile remote stattfindet. Natürlich bleiben Fortbildungstage an Schulen und Workshops etc.
Ja, wir haben ein neues Projekt mit dem Kultusministerium, das nächste Woche starten wird und da haben wir eine Terminanfrage bekommen und ich habe selbstverständlicherweise für mich gefragt, ob das jetzt digital ist oder analog sein soll und dann musste die Person, mit der ich da gesprochen habe, musste kurz lachen, natürlich digital. Dann habe ich gesagt, so, natürlich ist das für mich nicht. Also für mich persönlich schon, aber war nicht meine Erwartung, dass
ja,
das...
Gerade wenn man mit so einem Ministerium, ja, so einer alteingesessenen Anstalt irgendwie in Kontakt, ja, ist, ja, witzig. Ja. Okay, aber das leitet ganz gut über zu einer Frage, die ich eh schon so auf dem Herzen hatte, und zwar, was ist denn so in nächster Zeit das, wo ich vielleicht als Person, die zur Schule geht, vielleicht sogar schon so praktisch gedacht, merkt so, oh, da hattet ihr eure Finger im Spiel oder da ist jetzt mal vielleicht was passiert, was anders ist als der Kram, den ich letzten 5 Jahre irgendwie im Schulkontakt irgendwie aushalten musste. Gibt es da irgendwie sowas, was so ganz praktisch zu benennen ist?
Also die Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, bestenfalls sehr viel. das geht von wirklich konkreten auch Partizipationsprojekten. Also du hast jetzt gerade von der SchülerInnenperspektive gesprochen. Wir machen auch Partizipationsprojekte mit Schülervertretungen, wo wir zum Beispiel auch schauen, dass eine Schulumfrage gemacht wird, dass sich auch SchülerInnen in dieses Thema so, was ist für uns eigentlich gutes Lernen, was ist für uns eigentlich gute Schule, damit reindenken und auch mitreden und mitgestalten können. Woraus sich auch Schulentwicklungsprozesse ergeben können oder wo aus einem Fortbildungstag, den wir mit einem Kollegium machen, auch eben bestenfalls wirklich entstehen kann. Da wird auf einmal viel mehr mit zum Beispiel Lernvideos und interaktiven und kollaborativen Lernformen gelernt. Also das so aus der SchülerInnenperspektive bestenfalls,
ja, die trifft's ja im Endeffekt, ne?
Dort, wo wir sozusagen selbst aktiv reingehen. Und wenn man jetzt eher auf dieser skalierungs- und deutschlandweiten Ebene arbeitet, hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein paar sehr spannende Produkte, also sei es, wir haben dieses Methodenbuch auf den Markt gebracht, wo einfach, was mittlerweile auch echt viele schon mal in der Hand hatten, wo wir mit Menschen sprechen und dann kommt, ach das mit dem Methodenbuch und so. Also da wirklich Angebote zu schaffen, die einfach wirklich helfen, jetzt diese ganzen Themen anzupacken. Also seien es Bücher, seien es Impulse in Form von irgendwelchen Lernreihen, seien es Programme für Schulentwicklung, wo wir mit Schulleitungen wirklich zunehmend mehr Schulen sagen, ach hier, das ist das Programm, da können wir mit unserer Schule uns reinbewegen. Aber da kannst du bestimmt auch noch ein bisschen ergänzen, Björn.
Och, weiß ich nicht, aber du hast schon so viel Kram gesagt. Aber also man kann, wir haben auf jeden Fall große Ambitionen. Es gibt viel zu tun in dem Bereich. Wir haben seit Januar ein großes Innovationsprojekt, das lustigerweise aus dem Wirtschaftsministerium herausgefördert wird, wo man denkt, hey, wo kommen da die Mittel jetzt her für so ein Thema Schule und gemeinnützige Organisation? Aber ja, und da dürfen wir 2 Jahre lang an einem ganz großen Thema arbeiten, nämlich den Kulturwandel in der Lehrkräftefortbildung. Da wird es, wir sagen, das Geheimcode ist bei uns die Afterparty für Lehrkräftefortbildung. Da arbeiten wir an einem ganz großen Ding. Da wird es in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall, wird man von uns hören, denke ich. Und wir haben auch ein größeres Schulthema in der Schublade liegen, wo wir mit sehr großen Akteuren unterwegs sind. Aber da geht es um viel Geld und um viel, viel Vorbereitung. Es ist nichts, was man mal so schnell auf die Straße kippen kann. Also genau. Ob das alles kommt, wer weiß, aber wir haben große Ziele und wollen auf jeden Fall an den Hebel ran und wirklich was verändern.
Ja, da wurde jetzt viel angeteased. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, dann kann gerne die Episode zum Data Club, der vorhin auch schon erwähnt wurde, reingehört werden. Da war Judith schon einmal zu Gast und hat quasi ganz aktiv über ein in der Praxis gerade schon aktives Projekt mit SchülerInnen und Studis und allem, was dazugehört, ein Projekt, was vieles zusammenfasst, was jetzt gerade angesprochen wurde, davon berichtet, zu finden auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und dann bedanke ich mich auch schon für die Episode. Das war ein spannender Einblick.
Sehr cool,
ja,
hat Spaß
vielen
gemacht.
Dank. War ein cooles Gespräch.
Tschüssi.
Ciao.
Tschüss. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir haben auch einen Podcast. Hört mal rein. Gibt's auf allen, Mutmacher Schule heißt der. Gibt's auf allen Podcast-Plattformen. Servus, ciao.